Ja, schön, dass ihr da seid. Wer von euch weiß noch, was ein Tauchsieder ist? Ah, alles klar. Ja, die ganz Jungen kennen es wahrscheinlich nicht mehr. Wir haben ja Mikrowelle. Also diese Heizstäbe, diese Einzelteile, die man so in eine Tasse oder was auch immer in eine Kanne tun kann, um das Wasser zu erhitzen. Und meine Frau wollte sich mal Wasser erhitzen mit so einem Tauchsieder. Und als es dann an der Tür klingelte, meinte sie, och, bevor jetzt mein Wasser so überkocht, lege ich diesen Tauchsieder doch einfach mal auf die Küchenarbeitsplatte. Nun sagt das Wort schon selbst, Tauchsieder sind dazu da, um einzutauchen in Wasser und nicht, um irgendwelche Küchenplatten zu verschmoren. So viel zum Thema Zerstörung in der Familie Schöll, ja. Okay, Zerstörung und Heilung, heute aber mit Joel und nicht mit den Schölls. Der Prophet Joel. Was wissen wir über ihn? Wir wissen eigentlich nicht viel über ihn, außer dass sein Vater einen seltsamen Namen hat, wie ich finde. Nämlich, jetzt muss ich gerade schauen, wo habe ich ihn denn? Petuel. Heißt jemand unter uns so? Ich wollte niemanden beleidigen. Okay. Wer von euch hat überhaupt schon mal ein Buch Joel gelesen? Also nicht so viele, ist auch nicht so schwierig, es nicht zu lesen, denn es ist so klein und versteckt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man einfach drüber hinwegblättert, sehr groß ist. Wer von euch weiß, zwischen welchen Büchern denn das Buch Joel zu finden ist? Ja, zwischen Hosea und Amos. Sehr gut, die Bibelschülerin aus dem Marburger Bibelseminar. Aber wer ist dieser Joel, der es geschafft hat, mit einem Mini-Mini-Mini-Buch von 4 Kapiteln in diese wichtige Bibel zu kommen? Wie gesagt, Sohn Petuels, von Petuel weiß man noch weniger als von seinem Sohn. Und er selbst macht auch eigentlich keine Ansagen zu sich selbst und zu der Zeit, in der er aufgetreten ist. Wir können nur aus dem Kontext so ein bisschen herausfitzeln, wann er ungefähr gewirkt hat. Wir lesen nämlich zum Beispiel, dass der Kult im Tempel aktiv war, die Priester haben geopfert, das heißt, der Tempel war da, es war also nach dem babylonischen Exil, das wissen wir, und er erwähnt einmal, dass Jerusalem von einer Stadtmauer umgeben ist, was daraus schließen lässt, dass die Mauer wieder aufgebaut wurde, das geschah durch Nehemia, und somit können wir sagen, also ungefähr 445 vor Christus. Näher, also, ne, und dann die Jahre danach. Näher können wir Joel nicht datieren, Fakt ist aber, dass es eine Zeit war, in der es Israel sehr gut ging. Die Gefangenschaft war vorbei, der König Kyros hat sie gehen lassen und ihnen auch noch Material mitgegeben, um den Tempel neu aufzubauen. Das religiöse Leben war voll im Gange, die Stadt war dank Nehemia wieder sicher und sie konnten es sich gut gehen lassen, und das haben sie getan. Und jetzt berichtet Joel sehr eindrücklich von einer Katastrophe, die über Israel hereinbricht.
Hört dies, ihr Ältesten, und merkt auf, alle Bewohner des Landes, ob solches geschehen sei zu euren Zeiten oder zu eurer Väterzeiten. Sagt euren Kindern davon und lasst eure Kinder ihren Kindern sagen und diese wiederum ihren Nachkommen. Was die Raupen übrig lassen, das fressen die Heuschrecken. Und was die Heuschrecken übrig lassen, das fressen die Käfer. Und was die Käfer übrig lassen, das frisst das Geschmeiß. Wacht auf, ihr Trunkenen, und weint und heult, alle Weinsäufer und den süßen Wein, denn er ist euch vor eurem Munde weggenommen. Denn es zieht herauf in meinem Land ein Volk, mächtig und ohne Zahl, das hat Zähne wie die Löwen und Backenzähne wie die Löwen. Es verwüstet meinen Weinstock und frisst meinen Feigenbaum kahl, schält ihn ganz und gar ab, dass seine Zweige weiß dastehen. Heule wie eine Jungfrau, die Trauer anlegt um ihres Bräutigams willen. Denn Speiseopfer und Trankopfer gibt es nicht mehr im Hause des Herrn, und die Priester des Herrn Diener trauern. Das Feld ist verwüstet und der Acker ausgedörrt. Das Getreide ist verdorben, der Wein steht jämmerlich und das Öl kläglich. Die Ackerleute sehen traurig drein, und die Weingärtner heulen um den Weizen und um die Gerste, weil aus der Ernte auf dem Felde nichts werden kann. Weil der Weinstock verdorrt ist und der Feigenbaum verwelkt, Auch die Granatbäume, Palmbäume und Apfelbäume. Ja, alle Bäume auf dem Felde sind verdorrt. So ist die Freude der Menschen zum Jammer geworden. Umgürtet euch und klagt, ihr Priester, heult, ihr Diener des Altars. Kommt, behaltet auch im Schlaf das Trauergewand an, ihr Diener meines Gottes. Denn Speisopfer und Trankopfer gibt es nicht mehr im Hause eures Gottes.
Ja, krass, so eine Heuschreckenplage, oder? Als ich es gelesen habe, dachte ich mir so, naja, sind ja eigentlich niedliche Tiere. Aber das ist kein Fantasy-Film. Und Joel beschreibt diese Katastrophe noch weiter und tragischer. Er beschreibt, wie dieses gewaltige Heer auf sie zurollt. Wie sie vor den Toren der Stadt stehen, einen Garten Eden vor sich haben und hinter sich eine Wüste lassen. Wäre Joel hier in Marburg, würde er beschreiben, wie sich die Sonne über Marburg verdunkeln würde und sich diese Armee von Heuschrecken vor dem Mond und die Sterne schieben würde und alles verdunkeln würde. Wie sie mächtig durch die Stadt ziehen und sie keine Mauer aufhalten könnte. Wie sie überall eindringen und fressen würden, was vor sie käme. Sie würden die Lahn entlangkommen und man würde sich erzählen, dass dieser braune Streifen einst die Lahnwiesen waren, auf denen Kinder spielten und bunte Blumen blühten. Der alte botanische Garten wäre öde und leer und die Bäume würden kahl und kalkweiß ohne Rinde in den Himmel ragen. Und wenn ich nach Hause käme, wären alle meine Pflanzen tot. Die Orchidee auf meinem Fensterbrett, der kleine Baum im Wohnzimmer. Und ich würde in die Küche rennen und kein Essen mehr finden, nicht im Regal und nicht im Kühlschrank. Und würde ich meinen Blick hinauswandern lassen, hoch zu Spiegelslust, wäre nur ein brauner Berg mit weißen, gespenstischen Bäumen. Es gäbe nichts Grünes. Und wenn ich mich vor Schrecken in den Zug setzen würde, um nach Hause zu meinen Eltern zu fahren, so zöge nur eine öde Mondlandschaft an mir vorbei. Und Kühe stünden auf den wüsten Weiden und ihr Hungergeschrei hallte durch die Nacht. Und bald dämmert es mir und dir, dass es nichts mehr zu essen gibt. Und es auch kein Essen mehr geben wird, auch nicht zu Hause. Und du rennst in den nächsten Aldi und stehst vor schon leer gekauften Regalen. Nachts plündern Menschen, die noch zuvor freundliche Nachbarn waren, die Lage der Supermärkte und suchen nach Essen in Bars und Restaurants. Die Besitzer verteidigen ihre Vorräte und bald brennt die Imbissbude und beim McDonald's sind die Scheiben eingeschlagen. Es herrscht Chaos und Not. Tiere schreien und Kinder weinen, Mütter können nicht mehr stillen und die UNO legt ein Hilfsprogramm für Deutschland auf. Und in diese Situation ruft Joel, hört! Hört diese Ältesten und merkt auf alle Bewohner des Landes. Wacht auf, ihr Trunkenen. Heult wie Jungfrauen, die um ihren Bräutigam trauern. Klagt und sagt ein heiliges Fasten an. Ruft die Gemeinde zusammen. Die Ältesten, alle Bürger, Kinder und Babys und frisch Verheiratete aus ihren Flitterwochen. Holt sie alle zusammen. Versammelt alle und ruft zum Herrn. Und fangt an zu fasten. Zerreißt nicht nur eure Kleidung. Zerreißt eure Herzen vor Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und es gereut ihn bald die Strafe. Vielleicht. Vielleicht gereut es ihn dann und er segnet uns wieder. Joel sagt, vielleicht lässt er dann einen Rest Segen bei uns. Joel schlägt Alarm. Und hoffentlich ist es nicht zu spät. Sie haben gut gelebt. Die Vorratskammern waren voll und die Priester konnten jeden Tag ihre Opfer bringen. Doch der Wohlstand und die Zeit des Friedens hatten dazu geführt, dass sie satt und träge und trunken wurden, berauscht von der Normalität des Segens. Und jetzt kommt die Katastrophe. Plötzlich. Keiner hatte sie kommen sehen. Man könnte diese Katastrophe eben als schreckliche Naturkatastrophe abhaken und somit in die Reihe der vielen Naturkatastrophen diese Welt einordnen. Doch dann hätte das kurze Buch Joel nicht die Chance gehabt, den Kanon der Bibel aufgenommen zu werden. Das Besondere an Joel, er sieht in diesem Heuschreckenheer Gottes Handschrift. Er erkennt, dass ihn in diesem mächtigen Heer Gott begegnet. Der sich von ihrem hohen Ross der Selbstbeweihräucherung herabschlägt und hinunterbeugt bis auf den tiefen Boden der Tatsachen. Das Volk Israel fällt. Und es schlägt hart auf den Boden der Selbsterkenntnis auf. Es steht da, verwüstet und mit leeren Händen und sie erkennen, dass sie ohne Gott nichts sind. Dass sie völlig von ihm abhängig sind. Sie sind nichts ohne Gott. Das erkennen sie jetzt, wo sie auf dem Boden liegen. Und dann tun sie Buße. Sie zerreißen ihre Kleider und klagen. Doch Joel sieht, dass es eine oberflächliche Buße ist. Es ist so, als ob ich sagen würde, ja, passt schon, tut mir leid und fertig. Nur damit es wieder so weitergehen wie vorher auch. Weitergehen kann wie vorher auch. Nur damit sie wieder Weideland bekommen, die Speisekammern wieder vollkriegen. Doch wer sich so entschuldigt, der hat immer noch nicht verstanden, um was es gerade ging. Aber Joel begreift. Es geht nicht um einen Entschuldigungsautomatismus. Und es geht nicht nur um reich sein oder nicht. Es geht nicht darum, Gott mit einer Buße zufrieden zu stellen, damit er wieder irgendwie mit uns in Ordnung ist und er wieder Segen zulassen kann. Es geht nicht darum, Gott zufrieden zu stellen. Nein, Joel macht klar, zerreißt eure Herzen. Tut Buße aus dem Innersten eures Seins. Kehrt zu ihm um. Denn es geht nicht nur ums Überleben auf dieser Welt, um gut leben zu können, satt zu sein, Kleidung zu haben, um diese Welt irgendwie zu überstehen. Es geht um mehr. Es geht um viel mehr. Es geht mehr als um blühende Felder. Es geht mehr um ein schönes, erfolgreiches Leben gehabt zu haben. Hinter diesem Heuschrecken her liegt eine weitaus tiefere Dimension. Es geht um Verderben oder gerettet sein. Nicht um bloße Rettung oder Verderben durch die Heuschrecken, sondern um eine Rettung oder verderbt sein. Um Rettung oder Verderben mit Ewigkeitscharakter. Es geht um die Frage, ob sich Israel wieder Gott zuwendet, sich von sich selbst wegdreht und sich hinkehrt zu Gott und eine neue Beziehung mit ihm eingeht und somit ewig gerettet wird und geheilt wird. Oder ob es bei sich bleibt und nur sich selber sieht und sich dabei am Ende selbst zerstört. Wenn es von sich weg auf Gott blickt, dann war die Zerstörung des Landes durch die Katastrophe am Ende heilend. Zerstörung und Heilung. Das eine löst bei Israel in diesem Fall das andere aus. Zum Glück. Und als ich Joel fertig gelesen habe, habe ich gedacht, ist es nicht ein bisschen hart? Dass Gott eine Katastrophe schickt, um sein geliebtes Volk zu werben, um die Beziehung wiederherzustellen. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich meine, ich organisiere ja auch kein Unglück für meine Frau, die ich liebe, damit sie checkt, dass sie ohne mich nicht mehr rauskommt. Also, hört sich irgendwie krank an. Und ich glaube, so wirbst du auch nicht um deine Freundin oder deinen Freund. Ich finde es komisch. Und ich habe lange darüber nachgedacht und damit gerungen, wie Gott so sein kann. Doch der Punkt ist, dass die Verhältnismäßigkeit eine ganz andere ist. Es geht nicht nur um Liebe zwischen zwei Menschen, es geht um die ganze Existenz eines Menschenlebens. Und nicht nur um die Existenz eines Menschenlebens, sondern um die Rettung eines ganzen Volkes. Diese riesige Dimension lässt uns das Mittel Katastrophe wieder im rechten Licht sehen. Um ein ganzes Volk zur Umkehr zu bewegen, was braucht es dazu? Wie kann eine ganze Nation plötzlich aufhorchen und umkehren? Was ist dazu nötig? Was denkt ihr? Reichen die von Gott gegebenen Gebote? Die hatte Israel schon. Reicht vielleicht lange anhaltender Segen? Den hatte Israel schon. Würde vielleicht eine Wirtschaftskrise reichen, wie wir sie derzeit haben? Oder führt so eine Krise auch nicht wirklich zu großen Veränderungen? Was braucht es, um ein Volk, eine ganze Nation zum Umdenken zu bewegen und um es zu retten? Israel ist Gott so wichtig, dass er seine Kinder, sein Volk, das er liebt, in eine Katastrophe stürzt, um sie neu zu sich zu bekehren, damit sie geheilt und gerettet werden am Ende aller Tage. Und weil er seine Menschen liebt, leidet er in der Katastrophe mit ihnen mit und sehnt sich danach, dass er sie beenden kann, weil sie sich wieder zu ihm gekehrt haben. Er sehnt sich danach, sein Volk wieder heilen zu können. Aber er wendet Gewalt gegen seine Kinder an, um sie zu retten. Und somit ist diese Katastrophe zur Zeit Joels Ausdruck der Gnade und Güte Gottes. Ein komischer, paradoxer Gott, der schwer zu verstehen ist, finde ich. Aber Joel versteht. Und er fordert das Volk auf, klammer dich an die Hand, die dich gerade schlägt. Klammer dich an diese Hand, die dich gerade schlägt, denn es ist die einzige Hoffnung. Dieser Mann hat einen Glauben, der eine große Spannung aushalten kann. Er erkennt mitten im Leid, er steckt ja selber drin, ein Gott, der sich aus Gnade ins Unglück stürzt, um sie zu retten. Und dann ruft er zum einen zur Buße auf, weil er weiß, dass sie zu einem lebendigen Gott flehen und schreien und nicht zu einem Roboter, der einfach alles ausführt, was er sich einmal in den Kopf gesetzt hat. Er weiß, dieser Gott ist lebendig. Aber zum anderen weiß er nicht, ob Gott diesmal dieses Schreien hören wird. Er hofft es. Und er hofft, dass sich Gott beeinflussen lässt. Und Gott sie wieder annimmt. Mit hineinnimmt in die enge Beziehung mit ihm, in diese rettende Beziehung mit ihm. Joel weiß es nicht, weil der Riss zwischen ihm und Gott tief ist. Er ist sich nicht sicher und deshalb sagt er, lass uns Buße tun und vielleicht wird Gott uns dann wieder segnen. Vielleicht. In diesem bitteren Vielleicht zeigt sich die ganze Tiefe und der Ernst der Erkenntnis des Schuldigseins vor Gott. Die Schuld ist so schwer, dass er sich einfach nicht sicher sein kann, wird Gott die Beziehung wiederherstellen? Er hofft. Und er hat erleben dürfen, wie Gott dieses kaputte Land wieder neu gesegnet hat. Er hat ihnen diese verlorenen Jahre durch die Katastrophe wieder zurückgegeben. Er hat sie noch reicher gesegnet. Er hat sie reich beschenkt und das ausgedörrte Land wieder gewässert und er hat vor allem die zerstörte Beziehung zwischen seinem Volk und ihm wieder verbunden und geheilt. Doch diese Heilung ging nur durch Zerstörung. Gott geht paradoxe Wege, um uns wieder zu sich zu ziehen. Er zerstört, um zu heilen und die Beziehung zwischen Mensch und Gott wieder zu heilen. Und dafür kann alles zerstört werden. Denn deine ewige Rettung, die ewige Rettung unseres Volkes oder des Volkes Israel ist wichtiger als alles, was auf dieser Welt existiert und kaputt gehen kann. Es ist wertvoller. Dein Leben ist wertvoller als alles, was auf dieser Welt kaputt gehen kann. Und deshalb benutzt es Gott, um dich wieder in seine Gemeinschaft zu ziehen. Gott ist kein Preis zu hoch, um dich und mich zur Umkehr zu bewegen. Er macht nicht Halt vor der Zerstörung der Natur, nicht vor Hungersnot und Wirtschaftskrise. Er macht nicht mal Halt vor seinem eigenen Sohn, den er am Kreuz zerstören lässt, um Heilung zwischen dir und Gott zu ermöglichen. Die Frage ist, brauchen auch wir erst eine persönliche Krise oder eine Katastrophe, um uns wieder zu Gott zu bekehren? Oder reicht uns die Katastrophe der Kreuzigung von Jesus? Erkennen wir, dass wir ganz auf ihn zurückgeworfen sind, dass wir ohne ihn nichts sind? Wenn ja, dann hat diese Erkenntnis und die Hinwendung zu Gott Auswirkungen bis in die Ewigkeit. Denn dann wurde uns der Tag des Gerichtes schon am Karfreitag vorweggenommen. Denn Jesus wurde an unserer Stelle gerichtet. Und dann wird der Tag des Gerichts einmal ein Freudentag für uns sein, weil unser Retter kommt und uns mit ihm vereint und unsere Tränen abwischen wird und uns heilt. Aber bleiben wir hochnäsig in dem Glauben, selbst an den Hebeln der Macht zu sitzen? Bleiben wir in dem Glauben, Jesus war nur ein guter Mann und sein Tod hatte keine Bedeutung? Und wir spielen das Spiel des Lebens auf der Bühne der Welt ohne Regisseur? Dann wird der Tag des Gerichts ein schmerzvoller Tag sein. Es wird der Tag sein, in dem wir unsere Schauspielermaske absetzen müssen und erkennen, dass wir unser Leben nicht in einem freien Raum gelebt haben, ohne irgendwann Rechenschaft abgeben zu müssen für unser Tun und unser Lassen. Und der gütige und liebende Gott ist auch ein gerechter Gott. Und dann wird dieser Tag am Ende aller Tage vielleicht für manche eine Katastrophe sein. Wenn wir vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen müssen, würden wir uns vielleicht wünschen, dass er gnädiger gewesen wäre und uns tiefer gebeugt hätte, damit wir endlich erkennen, wer er ist und wer wir sind. Aber es geht bei Joel nicht nur um mich und um einzelne Menschen, sondern auch um das ganze Volk Israel. Das Volk ist satt und träge und hat sich von Gott entfernt. Es geht um das ganze Volk. Und genauso müssen auch wir wieder lernen, uns als ein Wir zu begreifen. Es geht nicht nur um mich, sondern um die ganze Gemeinschaft, um die Gemeinde und um uns als Volk, als Deutsche. Wie steht unser Volk, unser Land, unser Deutschland vor Gott? Sind wir auch satt, träge und trunken? Woran könnte man das erkennen? Vielleicht daran, wie wir mit unseren Schwachen umgehen. Wie gehen wir Deutschen mit unseren Kindern, Armen und Einsamen um? Wie mit unseren Behinderten, Waisen oder Häftlingen? Wie mit unseren Ausländern oder Drogenabhängigen? Ich denke, wir sind satt und träge und trunken von Wohlstand und Segen. Und wir haben keinen Bußtag mehr. Der wurde abgeschafft. Aber ich glaube, es ist wieder Zeit, einen solchen Tag auszurufen. Und vielleicht ist die Wirtschaftskrise eine Chance für unser Volk. Ich weiß nicht, ob Gott hinter der Wirtschaftskrise steckt oder nicht. Ich weiß nicht, ob Gott heute in der Zeit nach Jesu Tod und Auferstehung Völker immer noch so richtet und führt wie damals Israel. Denn Jesus hat gesagt, dass er nicht gekommen ist zu richten. Doch selbst in den Nachrichten wird propagiert, dass die Wirtschaftskrise jetzt endlich eine Chance ist, um umzudenken. Die Frage ist nur, wird es auch getan? Oder wird vielleicht nur umgedacht, aber nicht umgekehrt? Wenn wir wollen, ist es möglich, Gottes Hand hinter der Wirtschaftskrise zu erkennen. Sein Werben um uns. Zurück zu ihm und seinen Maßstäben für unser Leben. Wir können es natürlich auch anders interpretieren. Wir kennen die Zusammenhänge und brauchen dafür Gott nicht als Erklärung. Doch ich will diesen Gedanken einfach mal zulassen bei mir, weil er mir eigentlich ganz schön fremd ist. Aber Gott auch wieder in die Weltpolitik hineindenken dürfen und wieder einen weiten Blick bekommen, einen Blick über uns selbst hinaus, über unsere Gemeinde, über unsere Stadt hinaus, für unser Volk, für unsere Nation. Wir erleben in unserem Land seit dem Wirtschaftswunder, seit 60 Jahren, Segen. Aber dieser Segen an Freiheit und materiellem Wohlstand führt dazu, dass wir uns weiter und weiter von Gott entfernen und satt werden und anfangen, uns zu überschätzen und meinen, wir bräuchten Gott nicht und trinken aus dem Fass der Hab- und Machtgier, bis wir besoffen sind und nicht mehr wissen, wohin wir torkeln. Fakt ist, Gott will uns. Aber er braucht uns nicht. Wir ihn aber schon. Das merken wir aber oft erst in der Krise, wenn wir besoffen gegen die Laterne gelatscht sind. Doch Joel ruft auch uns zur Buße, weil er weiß, dass Buße tun ausnüchtert und heilt und uns wieder auf den richtigen Kurs bringt. Und Buße, wie er erlebt hat, stößt nicht auf taube Ohren, sondern Gott leidet ja mit Deutschland und mit uns mit und er freut sich, wenn unser Volk wieder zu ihm kommt und um Vergebung bittet. Bei Israel hat er noch während die Katastrophe über es hereinbrach, die Katastrophe abgewandt und wieder Segen geschenkt. Bei Jona, ihr kennt vielleicht die Geschichte mit dem Jona wird verschluckt, wird ausgespeit. Er prophezeit über Ninive eine Katastrophe und sie machen vorher Buße. Und die Katastrophe kommt erst gar nicht. Jetzt haben sie natürlich keinen Beweis dafür, ob die jemals gekommen wäre oder nicht, aber darum geht es nicht. Es geht nicht um die Katastrophe. Es geht vielmehr darum, neu zu erkennen in der Buße, wer wir sind vor Gott. Wie klein wir sind. Wie ohnmächtig wir sind. Und dann wieder neu zu ihm zu finden. Und Gemeinschaft mit ihm zu leben und Segen zu erfahren. Bei Joel steht am Ende ein Danklied. Natürlich auch, weil Gott die Krise abgewandt hat, aber noch viel mehr, weil Gott und Israel wieder eine heile Beziehung zueinander haben können. Das ist der tiefe Grund für die Dankbarkeit, die Beziehung zu Gott. Die Auswirkung hat weit über diese Katastrophe in diesen einen Tagen, Wochen, Monaten, weit über diesen Zeitraum hinaus bis zur Ewigkeit. Und damit Israel den Weg der Buße, den Weg zurück in die liebende Beziehung mit Gott einschlagen konnte, hat Gott einen Mann berufen. Er hat Joel dazu begabt, eine gegenwärtige Situation im Licht Gottes zu sehen, sie mit Gottes Augen zu sehen und zu interpretieren. Und ich glaube, dass Gott heute immer noch solche Menschen dazu beruft. Menschen wie Joel. Menschen, die die Gabe der Prophetie erhalten haben und deshalb die Gegenwart im Licht Gottes erkennen und sie vor uns ausbreiten können. Und sagen, wie es mit uns steht. Wie es mit dir steht. Wie es mit unserem Volk geht. Und Paulus fordert uns alle dazu auf, uns nach dieser Gabe auszustrecken. Und ich glaube, dass wir seine Aufforderung neu hören müssen. Es muss neue Menschen unter uns geben, die sich trauen, größer zu schauen. Und den Mut haben, Gott um einen weiten Blick zu bitten und dann klar davon reden können, was sie erkannt haben. Wo sind die prophetisch Begabten unter uns? Wir brauchen dich. Wir brauchen dich im Hauskreis und in der Gemeinde. Wir brauchen dich im Uniparlament oder in der Stadtverordnetenversammlung. Wir brauchen dich als Manager in Firmen oder als Eingestellte in Banken. Wir brauchen dich als Musiker und Künstler. Wir brauchen dich als Arzt im Krankenhaus und als Seelsorger in Lebenskrisen. Wir brauchen dich als Autor und Journalist. Wir brauchen dich in der Politik auf Landes- und Bundesebene. Menschen, die sehen, wie es gerade ist und nicht wie es scheint. Mit den Augen Gottes auf die Situation sehen und es anzusprechen. Damit wir Deutschen oder wir Christus im Christustreff wieder neu sehen lernen. Damit wir sehen, dass wir armselige Menschen sind und den Weg Gottes verlassen haben. Ich sage jetzt nicht, dass der Christustreff im Allgemeinen den Weg Gottes verlassen hat, ja. Wir Deutschen sind zwar Exportweltmeister, einer der führenden Wirtschaftsmächte in jeder internationalen Militäroperation gerade beteiligt, bei Olympiaden und Weltmeisterschaften immer unter den Top 10. Und in der Welt sind wir nach 60 Jahren wieder wer. Das heißt, wenn wir die Nummer 1 in dieser Welt wären, bleiben wir dieselben schwachen Menschen, die sich überhaupt nichts überheben können. Die nicht denken brauchen, dass sie alles können könnten. Und damit wir die Chance zur Buße bekommen, um neu in Beziehung mit Gott zu treten, brauchen wir euch Propheten. Wir brauchen euch, die uns sagen, dass wir uns von Gott entfernt haben und Buße tun müssen, um wieder neu in die rettende Beziehung mit Gott eintauchen zu können. Und vielleicht ist auch heute solch ein Tag der Buße und ein Tag der Heilung. Für Deutschland, weil wir für unser Volk Buße tun können. Aber vielleicht ist heute auch ein Tag für dich, ein Tag der Heilung und Buße für dich. Weil dein Leben vielleicht in der Krise ist oder du vielleicht sogar sagst, es ist auch irgendwie zerstört. Vielleicht wirtschaftlich, vielleicht körperlich, seelisch oder geistlich. Egal. Komm zu dem lebendigen Gott und tritt ein in eine Beziehung mit ihm. Und du wirst gerettet. Und du wirst heil. Das Volk Israel und Joel haben die Heilung direkt nach der Buße erfahren. Das kann dir heute auch passieren. Manches wird aber erst heil, wenn Gott wiederkommt. Doch der Heilungsprozess beginnt mit deiner Beziehung zu Gott. Der Name Joel bedeutet, Jahwe ist Gott. Und dieser Gott lädt dich heute ein, Buße zu tun. Dein Herz vor ihm zu zerreißen. Und dich neu wahrzunehmen als ein Mensch, der ganz auf ihn angewiesen ist. Egal wie intelligent. Egal wie reich oder stark, wie mächtig, jung oder alt du bist. Ohne Gott bist du nichts. Ohne Gott bin ich nichts. Lass uns heute neu erkennen und uns vor ihm beugen, damit er uns wieder aufrichten kann. Auch jetzt noch spricht der Herr: Bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen. Es ist noch nicht zu spät. Amen.